Schön, dass ich hier sein kann und hier sein darf, dass ich mit euch in dieses neue Jahr starten kann, 2024. Und in einer guten Tradition wird heute an diesem Sonntag und auch schon in den letzten Tagen in ganz vielen Kirchen, in ganz vielen Gemeinden über die Jahreslosung gepredigt. Und ich weiß ja, dass ihr das auch immer als gute Tradition habt. Noch hängt die alte, aber ich habe mir sagen lassen, im Lauf des Jahres kommt auch noch die neue. Also sie wird uns daran erinnern und ich darf euch schon mal heute einführen zu dieser Jahreslosung. Und mir ging es dann so, oder mir geht es immer wieder so bei gewissen Gewohnheiten oder Traditionen, dass ich mich dann immer wieder frage, woher kommen die eigentlich? Warum tun wir das, was wir tun? Machen wir es, weil es schon immer gemacht wurde, weil es die Eltern gemacht haben und die Großeltern. Und ich weiß nicht, wer von euch das weiß, aber diese Jahreslosung, die wird regelmäßig jedes Jahr ausgesucht von einer ökumenischen Arbeitsgemeinschaft, zu der 23 Gruppen dazugehören, die machen sich Gedanken. Und das schon Jahre vorher. Das heißt, es wird nicht erst einen Tag vorher sich überlegt, was brauchen wir, was können wir, was wollen wir, sondern die setzen sich hin, die beten, die überlegen und dann lässt man sich auch leiten und führen. Und die Jahreslosung für dieses Jahr, die ist also schon vor einiger Zeit ausgesucht und ausgewählt worden. Und ich glaube auch, dass die wenigsten von euch wissen, dass die Jahreslosungen während des Nationalsozialismus entstanden sind. War mir nicht so bewusst. Ich dachte, die sind viel älter. Und zwar, der Gründer war ein Pfarrer und auch Komponent, Otto Riedmüller, der hier gelebt hat und der gehörte zur bekennenden Kirche hier in Deutschland. Und dieser Pastor, dieser Pfarrer, der war Direktor des Reichsverbands der evangelischen Jugend und der hatte das tiefe Bedürfnis, diesen nationalsozialistischen Parolen einen Bibelvers entgegenzuhalten. Und als ich das gelesen habe, ich hatte das schon irgendwann mal gehört, aber in diesem wieder darüber nachdenken und sich damit wieder auseinandersetzen, fand ich das richtig stark. Er wollte Gottes Wort diesen Parolen des Nationalsozialismus gegenüberstellen. Und so fing es erst im Jahr 1934 an, aufgrund dieses Pfarrers, dieses Pastors, der angefangen hat, eine Jahreslosung für jedes Jahr auszusuchen. Und ich denke, die meisten von uns, die kennen wahrscheinlich die Herrenhuter Brudergemeinde und die Tageslosungen, aber die haben gar nichts miteinander zu tun. Die sind sogar noch viel älter, die sind über 270 Jahre alt. Und meine Mutter liest die und meine Oma hat die gelesen. Die liegen fast überall irgendwo so auf den Nachttischen rum. Und das kennen wir ganz gut. Aber die Jahreslosung für das Jahr 2024 steht im 1. Korintherbrief 16, 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Nach der Elberfelder Übersetzung. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und als ich diesen Vers so das erste Mal gelesen habe, nachdem ich geschaut habe, was ist es denn für eine Jahreslosung, dann dachte ich mir, Moment mal, das ist doch ein klassischer Vers für Trauungen, ja, für verliebte Paare, die so ganz jung sind, so mit 20, die so sprühen vor Liebe und alles ist nur Liebe und rosarot. Und dann dachte ich mir, puh, das könnte vielleicht eine Tageslosung sein von den Herrenhuter, von der Brüderschaft dort oder für eine Woche mal, aber doch nicht für ein ganzes Jahr. Alles bei euch geschehen, Liebe. Weil ich habe mir gedacht, weißt du eigentlich gerade, wie es bei mir zu Hause aussieht? Ich habe zwei Kleinkinder im Alter von 2 und 4 Jahren, die stellen gerade die Bude auf den Kopf, die reizen uns als Mama und Papa, weil sie immer die Grenzen austesten, wie lange man wach bleiben kann, wo die Schokolade ist, wie viele Süßigkeiten man kriegt und so weiter. Ah, ich merke dann ganz schnell bei mir, dass diese Liebe ganz schnell zu Ende ist und auch manchmal ganz abrupt endet. Und denke ich mal, muss das denn sein, so eine Jahreslosung? Ich finde den Vers ja super, aber dann für andere, nicht für mich. Für Verliebte, ja okay, super, aber nicht für mich. Alles bei euch geschehe in Liebe. Oder meine einzige Schwester, mit der ich die besten Klettertouren machen kann, tolle Snowboard-Ausflüge oder Wüstenwanderungen. Und doch kennen wir uns so gut, vielleicht manchmal auch schon zu gut, dass wir uns schnell wieder in alte Muster, in alte Ängste, Sorgen oder Streitigkeiten verfangen und dass es sich dann wieder mühsam anfühlt, obwohl es die eigene Schwester ist. Und dann steht am Anfang dieses Jahres: alles bei euch geschehe in Liebe. Und ich merke, boah, bei meiner eigenen Schwester komme ich da ganz schnell an meine Grenzen, weil sie mich ganz schnell triggert oder gewisse Knöpfe drückt, die mich ärgern, die mich stressen, die mich, wo ich denke so, nee. Und genau das Gleiche bei ihr. Wir sind uns so nah und doch können wir uns so schnell ärgern gegenseitig. Und manchmal hört sich dieser Vers für mich an wie so ein frommer christlicher Wunsch, wie so ein Zuckerguss über einer Torte. Meine Frau hatte gerade erst Geburtstag und ich habe so einen Möhrenkuchen gemacht. Der ist nicht ganz gelungen, aber nachdem ich den Zuckerguss drüber gemacht habe, sah der richtig gut aus. Einfach ein bisschen Zucker, Frischkäse, Puderzucker, Geheimrezept, schon könnt ihr es ausprobieren, bisschen mischen und dann schmeckt der Kuchen lecker, der sieht gut aus. Aber soll das so sein? Alles bei euch geschehe in Liebe, wie so ein frommer Zuckerguss über das, was drunter ist. Hauptsache, man sieht es nicht und schmeckt süß. Und manchmal wundert es mich, wenn ich als langjähriger Christ, als Pastor mich anschaue und denke, eigentlich müsste ich doch viel weiter sein in der Umsetzung dieses kleinen Verses, dieser Liebe und dieses, was Gott sich eigentlich von mir wünscht, dieses kleinen Auftrags. Aber ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass mit zunehmendem Alter, mit Papa sein, mit Kindern, mit der momentanen Situation, den Umständen, den Lebenshaltungskosten, den Kriegen auf der Welt, dass die Liebe eigentlich bei mir eher abnimmt. Und dass ich das Gefühl habe manchmal, ich habe so viel Druck und Stress in meinem Alltag, in meinem Leben durch verschiedene Menschen, die an mir zerren und ziehen, dass ich das Gefühl habe, die wird eher weniger und nicht mehr. Aber wisst ihr was? Vielleicht ist das ja auch nur mein Problem und ihr wisst alle gerade gar nicht, wovon ich spreche, dann seid ihr gesegnete Menschen und ich freue mich für euch. Aber vielleicht könnt ihr so ein bisschen euch hineinversetzen in die ein oder andere Situation und sagt, ja, ich kann das auch verstehen. Ich kann das auch in manchen Situationen erleben und fühlen. Ich bin manchmal auch so herausgefordert, wo das ein ganz toller Vers ist. Aber ich merke, ich bin so weit weg von diesem Vers. Wie geht es dir damit? Was spricht dich da an oder was spricht dich da auch nicht an? Was ärgert dich vielleicht bei so einem Vers oder bei dieser Jahreslosung, die demnächst hier das ganze Jahr überhängen wird, die ihr sehen werdet, die euch ansprechen soll und die euch nicht nur ansprechen soll, sondern die wirken soll, die in euch hineinsprechen soll. Und um diese Jahreslosung besser verstehen zu können, möchte ich mit euch in den Kontext, in das Umfeld dieses Briefes von Paulus an die Gemeinde in Korinth hineingehen. Korinth, in der Nähe von Griechenland, so wurde von Julius Caesar 44 vor Christus als Kolonie für seine Veteranen neu gegründet. Ja, und war zu Zeiten von Paulus eine florierende Hafenstadt, eine Handelsstadt. Die Menschen sind dort ausgegangen, eingegangen. Das hat so ein bisschen die Kontinente verbunden und die verschiedenen Länder. Es lag so mitten auf dem Weg, man hat dort Pause gemacht, man hat dort gut gegessen, gut getrunken und ist dann weitergefahren. Und aufgrund der beiden Häfen hat sich die Stadt Korinth zu einer wirtschaftlichen Drehscheibe entwickelt. Macht ja auch Sinn. Liegt so als guter Zwischenstopp zwischen Asien und Rom. Und somit war auch die Bevölkerung und somit waren auch die Menschen, die Stadt, die Kultur sehr bunt gemischt. Es gab alles Mögliche in dieser Stadt, ist ja klar. Es war ein großer Verkehr. Es ging raus und rein, sie war völlig bunt gemischt. Und dieses bunte Bild dieser Stadt Korinth, das hat sich natürlich auch wiedergespiegelt in der jungen christlichen Gemeinde, die Paulus ca. 50 nach Christus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat. Heidenchristen, Juden, Christen, arme Menschen, reiche Menschen, Frauen, Männer, Sklaven und Herren, große und kleine, eine völlig bunte Gemeinde. Und Paulus wollte den Christen in Korinth Hilfestellung und Orientierung für ihre Gemeinde und für ihr Leben geben. Und so antwortet Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth auf die Fragen, die aktuellen Probleme und die zahlreichen Konflikte und Spannungen, die natürlich in so einer Gemeinde aufkamen. Völlig bunte Gemeinde aus der ganzen Welt, kann man sagen. Und da knistert es ganz schön heftig. Zum Beispiel gab es Grüppchenbildungen, es gab Spaltungen. Wem sollen wir eher folgen, diesem Leiter oder diesem Leiter? Wer hat Recht? Hat dieser Apostel Recht oder hat jener Apostel Recht? Streit über Missstände und Unzucht in der Gemeinde. Die einen haben gesagt, das geht. Die anderen haben gesagt, das geht gar nicht mehr. Was seid ihr denn für Christen? Guckt euch doch mal an. Und die haben gesagt, nee, das passt schon, ist okay. Streit um Ehelosigkeit. Streit um die Ehe, Streit um Ehescheidung, Streit um Wiederheirat, Streit über die Lehre von der Auferstehung, wie das denn genau sein wird und wo es genau sein wird und was genau sein wird. Und das sind nur einige der Konflikte, die diese Gemeinde in Korinth, diese junge Gemeinde in Korinth hatte. Und Paulus, er liebt diese Gemeinde. Er hat diese Gemeinde gegründet, er hat das Evangelium dahin gebracht, er hat gesehen, wie Menschen sich geöffnet haben für das Evangelium. Aber er sieht auch, wie diese Gemeinde kämpft um die Wahrheit. Und er merkt, sie wissen nicht so richtig, wohin, in welche Richtung. Wer hat denn jetzt nun Recht? Was ist Recht? Was sollen wir tun? Und Paulus schreibt ihnen einen langen Brief. Einen langen Brief mit 16 Kapiteln. Und am Ende dieses Briefes, im 16. Kapitel, ist dieser Vers: Alles bei euch geschehe in Liebe. Am Schluss des Briefes, sozusagen fast die letzten Worte, die Zusammenfassung von dem, was er vorher alles erörtert hat, zu den ganzen Themen. Es ist sogar auch eine Zusammenfassung des ganz bekannten Kapitels 13, des Hohenlieds der Liebe. Paulus leitet mit diesen Worten den Briefabschluss und die mahnenden Worte an die Gläubigen ein. Seid wachsam, ihr lieben Korinther. Steht fest im Glauben. Lasst euch nicht einfach umschmeißen von jeglichen Lehren, von jeglichen Meinungen. Seid mutig und stark. Ihr müsst euch nicht verstecken, wenn ihr an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, glaubt. Und dann kommt: Alles bei euch geschehe in Liebe. Im griechischen Originaltext, so sieht das ungefähr aus, das müsst ihr nicht wissen, steht da im Vers 14, Pantahemon en agape genes te. Und wenn jemand von euch Griechisch kann, dann kann er das nachlesen, ist gar nicht wichtig. Aber was Wichtige ist, dass das Wort Agape dort drin steht. Denn im Deutschen übersetzen wir unterschiedlich. Zum Beispiel die Einheitsübersetzung übersetzt: Alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, übersetzt die Luther-Übersetzung. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe in Besitz nehmen, die neue Genfer Übersetzung. Und die Hoffnung für alle übersetzt: Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Ja, es geht um die Liebe. Alles zielt auf die Liebe hin, aber man ringt um die Übersetzung. Und am nächsten dran ist die Elberfelder-Übersetzung. Und deshalb habe ich mich auch für die entschieden. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das heißt, es geht also darum, die Liebe als Lebenshaltung innerhalb und außerhalb der Gemeinde zu verstehen. Das ist das Anliegen von Paulus. Er sieht seine Gemeinde, er sieht diese Gemeinde, er sieht die Menschen, die dort leben, er kennt sie persönlich. Und er ringt um diese Gemeinde und sagt: Es geht nicht nur darum, darüber zu sprechen, soll es eine Haltung sein. Und wie schon erwähnt, war das bei so einer bunten Gemeinde nicht einfach, die so vielfältig war, die so unterschiedlich war, wo ein Sklave und ein Herr nebeneinander saßen, wo Menschen unterschiedlicher Hautfarbe zusammen waren, unterschiedlicher Herkunft. Aber Paulus ermahnt, ermutigt und fordert am Ende zusammenfassend die Christen auf, in allen Schwierigkeiten, in allen Herausforderungen, in den ganzen großen Unterschieden, die Liebe als Motivation und Antrieb für all das zu sehen, was sie tun und was ihnen täglich begegnet. Und genauso möchte die Jahreslosung für 2024 eben kein Zuckerguss sein. Es soll nicht einfach über Konflikte, über Meinungsverschiedenheiten, über Gegensätze, über Unterschiede gegossen werden und wir sind alle gleich in der Kirche, in der Gemeinde, hier in Hamburg-Umhövel. Nein, diese Jahreslosung ist nicht einfach etwas, was man drüber legt und wir dürfen nicht unterschiedlicher Meinung sein. Wir dürfen nicht unterschiedlich denken. Doch, wir dürfen, wir können und wir sollen. Aber jetzt kommt es, wichtig ist, wie es geschieht. Und das ist Paulus ganz wichtig. Und diese Jahreslosung soll auch nicht eine sein, die mit dem erhobenen Zeigefinger dann das ganze Jahr uns begegnet und sagt, jetzt musst du aber ganz schön lieb und artig sein das ganze Jahr. Und wir versuchen uns krampfhaft zusammenzureißen, um möglichst lieb, um möglichst artig zu sein. Nein, ich glaube, die Jahreslosung möchte uns ermutigen, aus dieser Liebe heraus, in Liebe zu leben. Also die Jahreslosung möchte uns ermutigen, aus Liebe in Liebe zu leben. Und warum? Auf der Grundlage und der Konsequenz unseres Glaubens, nämlich aus dem Mensch gewordenen Jesus Christus. Das, was wir gerade an Weihnachten gefeiert haben, das ist die Grundlage, dass Jesus sich auf diese Erde aufgemacht hat und Mensch wurde. Auf der Grundlage, dass er sich hat kreuzigen lassen. Auf der Grundlage, dass er wieder auferstanden ist und zu seinem himmlischen Vater gefahren ist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Schlüssel, um diese Jahreslosung und das zu verstehen, was Paulus hier schreibt. Um welche Art von Liebe handelt es sich eigentlich bei diesem Vers oder bei dem, was Paulus sagt? Wisst ihr, im Deutschen, wenn wir von Liebe sprechen, dann gibt es bei uns für Liebe nur einen Begriff. Und manche von euch haben das vielleicht schon mal gehört, aber vielleicht hörst du es zum ersten Mal. Ich liebe leckeren Rotwein und leckeren Käse dazu. Dann sprechen wir von Liebe. Ich liebe meine Frau oder du liebst deinen Mann, dann sprechen wir auch von Liebe. Oder ich liebe meine Nachbarn oder den Hilfsbedürftigen, dann sprechen wir auch von Liebe. Wir verwenden immer dieses Wort Liebe. Oder wenn wir sagen, ich liebe Gott, dann meinen wir damit die Hingabe unseres Herzens an Gott und wir sprechen auch wieder von Liebe. Ich liebe Gott. Die griechische Sprache, die kennt für das Wort Liebe unterschiedliche Begriffe. Die Storge, wenn wir im griechischen Text reinschauen, dann ist es die familiäre Liebe. Es ist die Liebe zwischen Eltern, Kindern und Verwandten. Oder den Eros, die erotische, die körperliche und leidenschaftliche Liebe zwischen Partnern. Dieser Begriff wird oft mit Verlangen und Anziehung in Verbindung gebracht. Oder im griechischen Text auch wieder die Philia, die freundschaftlich zugewandte Liebe. Diese Art der Liebe beruht auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Die Bruderliebe, die Schwesterliebe, die Philia. Oder die letzte und die größte Liebe, die Agape-Liebe, die Gott geschenkte, alles umfassende, selbstlose, uneigennützige, göttliche Liebe. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn wir solche Texte lesen, wenn wir solche Verse lesen. Im Deutschen lesen wir Liebe. Im Griechischen weißt du genau, um welche Art von Liebe es sich hier handelt. Die wird ganz konkret gemacht. Und im Neuen Testament, wenn über Liebe gesprochen wird, dann wird am meisten über diese göttliche Agape-Liebe gesprochen. Denn Gott ist Liebe. Das ist etwas, was wir schon so oft gehört haben. Und genau das ist es. Gott ist Liebe. Dieses Wort meint und beschreibt die bedingungslose, alles umfassende Liebe, die Gott aus sich selber schenkt. Denn es ist ganz wichtig zu wissen, alle anderen Formen der Liebe, außer dieser Agape-Liebe, sind nämlich abhängig von Sympathie, Mag ich diesen Menschen, mag ich ihn nicht? Von Antipathie, von Leidenschaft, fühle ich mich zu einem Menschen hingezogen oder nicht? Von zufälligen Eigenschaften, dass er vielleicht großzügig ist, dass er mich beschenkt und so weiter und so fort. Also diese anderen Liebesformen, die sind oft an irgendwelche Bedingungen geknüpft oder haben Auslöser. Und wie wir auch aus unserem eigenen Leben, aus unserem eigenen Umfeld immer wieder erleben können, erleben wir ja, dass diese Formen der Liebe leider auch zu einem Ende kommen. Freundschaften gehen auseinander, Familien zerstreiten sich, Ehen zerbrechen und auch Leidenschaft und die Lust aneinander können zu einem Ende kommen. Das erleben wir, das ist nicht nur eine Geschichte. Diese Formen der Liebe sind endlich, müssen nicht endlich sein, können aber endlich sein. Und das ist eben jetzt sehr wichtig und entscheidend an dieser Stelle und auch in diesem Wort Agape. Und deshalb habe ich euch das Griechische gezeigt, dass es da steht. Es ist nämlich, Gott ist die Liebe. Es ist die göttliche Liebe. Diese göttliche Liebe ist von all dem Genannten gerade unabhängig. Die ist nicht abhängig davon, ob sie mal zu Ende geht oder nicht. Sie ist nicht abhängig davon, ob du Gott sympathisch bist oder nicht, ob du dich angestrengt hast oder nicht. Diese göttliche Agape-Liebe, die bejaht jeden Menschen bedingungslos. Sie schaut nicht seine guten oder seine schlechten Eigenschaften an, ob er toll ist oder nicht so toll. Und der Theologe Paul Tillich, der hat es einmal präzise formuliert, die Agape vereint den Liebenden, also den Schöpfergott, und den Geliebten, seinen Menschen, um des Bildes willen, das Gott von beiden in ihrer Vollendung hat. Der Bräutigam und die Braut und der Bräutigam, Gott sehnt sich eigentlich danach, dass Schöpfer und Geschöpf in dieser Liebe vereint werden und eins werden. Das ist die göttliche Liebe. Die Agape-Liebe, diese göttliche Liebe, sieht den anderen Menschen, mein Gegenüber, so wie Gott ihn sich gedacht hat. Und nicht, wie ich ihn als Menschen sehe, in seinen Fehlern, in seinen Macken, mit seinen Schwächen, mit dem wir es vielleicht nicht so gut kann. Diese göttliche Liebe, sie liebt nicht, weil er besonders freundlich, bezaubernd oder angenehm oder großzügig ist, sondern diese göttliche Liebe liebt, weil mein menschliches Gegenüber ein von Gott geliebtes und zur Liebe geschaffenes Geschöpf ist. Und genau aus diesem Grund kann auch diese göttliche Liebe vergeben. Diese Liebe weiß, dass alles, was Menschen einander Böses antun, nicht ihrer eigentlichen göttlichen Bestimmung entspricht. Und diese göttliche Liebe ist der größte Sieg auf dieser Erde. In einem anderen Brief von Paulus an die Römer, wir haben schon etwas aus diesem Brief gehört, schreibt er, nichts, wirklich gar nichts, kann einen Menschen von dieser Liebe, von dieser göttlichen Liebe trennen. Denn Gott, der seinen Sohn Jesus geopfert hat, damit jeder Mensch mit Gott versöhnt werden kann, niemand und nichts kann einen Menschen von dieser göttlichen Liebe trennen, der mit Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, unterwegs ist. Und wenn du dieses Geschenk für dich und dein Leben annimmst, verändert es dein Leben radikal. Wenn du bereit bist, genau diese Liebe in dein Leben zu lassen, diese göttliche Agape-Liebe, dann kann Gott durch dich, durch seinen Heiligen Geist in dir wirken und leben und gestalten. Alles bei euch geschehe in Liebe, schreibt Paulus den Korinthern. Das schreibt er einer völlig bunten Gemeinde. Und ich glaube, wenn ich euch hier so sehe, dann würde Paulus sagen, kommt mal nach Korinth. Also wenn ihr Probleme habt, kommt mal nach Korinth. Wenn ihr denkt, ihr habt einen Mangel, kommt mal nach Korinth. Wenn ihr denkt, ihr habt Konflikte, kommt mal nach Korinth. Paulus hatte da eine Gemeinde, in der es wirklich hoch herging. Aber Paulus schreibt es auch dieser Gemeinde mit all den Schwierigkeiten, mit all den Herausforderungen. Und er sagt ihnen am Ende dieses Briefes, bei allem, was ihr tut, lasst euch nicht von euren Gefühlen, von euren Gedanken, von euren Emotionen leiten, sondern, wisst ihr was, lasst euch leiten von dieser Agape-Liebe, von dieser göttlichen Liebe, die durch den Heiligen Geist in euch lebt. Ihr müsst es nicht aus euch selbst heraustun. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich muss es mir nicht erarbeiten, sondern ich bekomme diese Liebe geschenkt. Ich kann mich öffnen für diese Liebe und ich darf diese Liebe weitergeben. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und nicht nur damals, sondern auch heute wirst du eingeladen, diese Liebe aufzunehmen, dich für sie zu öffnen, ihr Raum zu geben, zu überlegen und zu reflektieren, wo gibt es in meinem Leben Bereiche, wo ich gerade ganz konkret tatsächlich wieder diese göttliche, diese bedingungslose Liebe in meinem Leben brauche, weil ich merke, mein Tank ist leer. Ich aus mir heraus schaffe es nicht. Ich kann mich noch so anstrengen. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Und es kommt vor, dass wir manchmal scheitern in der Liebe. Aber diese Erfahrungen gehören dazu. Und wir leben dann aus der Vergebung. Und das heißt nicht, wenn ich einmal es nicht geschafft habe, in einer Situation alles bei euch geschehe aus Liebe auszuhalten oder mich hinzugeben, sollen wir trotzdem nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Nämlich, alles bei euch geschehe in Liebe. Und zum Schluss, wie kann diese Liebe konkret aussehen? Wir haben schon einiges gehört aus der Textlesung, aus dem Römerbrief. Und ich möchte hinzufügen aus 1. Petrus 4,9. Es kann konkret aussehen, indem du sagst, sei gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Das ist eine Möglichkeit. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat, haben wir auch gehört, verschiedene Gaben. Und wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt, 1. Petrus 4,9. Wenn wir füreinander da sind, wenn wir füreinander einstehen, wird diese göttliche Liebe, diese göttliche Agape-Liebe sichtbar und konkret. Und ich hoffe und wünsche mir, dass diese Jahreslosung, dieser Vers, der es in sich hat, aber der auch so viel in sich hat für mich und für dich, so viel Trost und Zuspruch, nämlich, dass es Gott ist, der in dir arbeiten und wirken möchte und dass es nicht du bist, aus deiner Kraft, dass es dir für diesen Tag, für diese Woche und für dieses Jahr eine Begleitung sein kann und sein wird. Und wenn du Menschen begegnest, vielleicht denkst du an diesen Vers und er gibt dir Kraft, in und durch Gottes Liebe zu handeln. Amen. Wir möchten jetzt gemeinsam singen.